Wenn Sie mich als Privatperson fragen, dann könnte ich persönlich, weil ich andere Prioritäten habe, auf eine Oper verzichten.
Sie haben in der letzten Zeit auch immer wieder eine gewisse Medienschelte betrieben. Glauben Sie, dass es Journalisten gibt, die Ihnen bewusst schaden wollen?
Weiß ich nicht. Wenn Sie mich ansprechen auf die Dünnhäutigkeit, klar. Also wenn Sie jeden Tag Januar, Februar vor Tausende von Menschen treten, auf Bühnen treten und denen gegenübertreten müssen, auch im Karneval beispielsweise, und Sie haben so welche Schlagzeilen, wie ich sie lesen musste, dann ist das nicht leicht.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
Monatelang war er medial quasi abgetaucht. Keine Interviews und keine Social-Media-Aktivitäten vom neu gewählten Bonner Oberbürgermeister. Grund war die Compliance-Affäre. In der Zwischenzeit ist jedoch viel passiert. Der Stadtwerkechef hat hingeschmissen und die Probleme der Stadt werden einfach nicht kleiner. Was passiert mit den Bonner Bühnen? Wohin mit der Oper? Wie viel Geld haben wir dafür im Haushalt? Wo setzt Guido Deus seine Prioritäten nach genau 6 Monaten im Amt? Oder ist er gerade einfach zu viel mit seinem neuen Dienstwagen und seinem neuen Instagram-Auftritt beschäftigt? Fragen über Fragen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Bonns Oberbürgermeister Guido Deus.
Hallo, Herr Groß.
Ja, bevor wir auf all diese Themen blicken, lassen Sie uns doch nochmal über das letzte Wochenende sprechen. Nach 40 Jahren geht in der Bonner Rheinaue eine Ära zu Ende. Zum letzten Mal Rhein in Flammen in der Rheinaue. Und das war richtig gut.
Ja, ich war das letzte Mal vor 2-3 Jahren hier und ich finde es genauso gut wie damals.
Ich persönlich finde es schade, dass es das letzte Mal hier ist.
Das ist einfach so toll, dass man ohne Eintritt ist, dass man sein Zeug mitbringen kann. Hier ist so alles gemischt, jung und alt. Das ist einfach richtig süß.
Wir haben super Spaß hier. Wir sind, seitdem wir 16 sind, hier jetzt 25, 26. Es ist super Wetter.
Es ist die Nostalgie. Wenn man als Kind schon hier war, dann gehört das einfach einmal im Jahr dazu.
Wir sind hier, seitdem wir 15 oder 16 sind. Wir sind jetzt Mitte 20, also fast 10 Jahre sind wir jedes Jahr hierher gekommen. Und wenn es das nicht mehr gibt, das wäre echt übel schade.
Das klang richtig gut, oder?
Das war auch richtig gut. Ich war undercover unterwegs.
Ja, geht das noch, ja?
Teilweise. Aber auf jeden Fall war ich mit ein paar Freunden da, bin stundenlang auch bei reinen Flammen gewesen und ich fand es fantastisch.
Warum um alles in der Welt wollen Sie das Fest dann nicht mehr in der Rheinaue?
Ja, ist schon der erste Gedankenfehler. Ich würde es mir weiter da wünschen, aber es ist so, dass ich genau weiß, dass Rheinflammen in der Art und Weise, wie wir es kennen, nicht mehr genehmigt wird. Da gab es einige Gespräche mit der Bezirksregierung. Es ist einfach so, dass die Probleme, die durch Denkmalschutz, Naturschutz, Artenschutz vorhanden sind, eben ernst genommen werden müssen, auch ernst genommen werden und eben zu Änderungen und große Änderungen erforderlich machen.
Sie haben auf Insta relativ überraschend dann diesen Umzug in die Bonner Innenstadt verkündet. Gibt es da inzwischen ein Konzept, ein konkretes für?
Ich habe das verkündet, weil mir wichtig ist, den Menschen zu sagen, wir suchen aktiv Möglichkeiten, Rheinflammen zu erhalten. Und dazu muss man ein paar Dinge wissen. Also zum einen, dass aus insbesondere artenschutzrechtlichen Gründen Rheinflammen mit dem Feuerwerk, wie wir es kennen und lieben, als solche Großveranstaltung so nicht mehr genehmigt würde. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir nicht nur 40 Jahre Rheinflammen gefeiert haben, sondern dass es auf die 50 Jahre Rheinaue zugeht. Und dass wir uns vorgenommen haben, die Rheinaue zu sanieren. Also die große Blumenwiese, die kleine Blumenwiese, die Drainage ist kaputt. Wir wissen, dass eine Veranstaltung nach der anderen die Rheinaue verlassen hat, weil die Bedingungen nicht mehr stimmen. Das heißt also, die Rheinaue muss umfassend saniert werden. Und wenn man eben weiß, dass die Veranstaltung so nicht mehr genehmigt wird und man umfangreiche Sanierungsmaßnahmen vor der Brust hat, kann man entweder die Veranstaltung aufgeben oder sich ein Konzept überlegen, wie die Veranstaltung in die Zukunft geführt werden kann.
Und das liegt wann vor?
Dieses Konzept, Grundideen gibt es. Das ist ja der Vorschlag, dass wir es praktisch als gesamtstädtisches Bonner Fest auf den verschiedenen Plätzen und an den Rheinufern in Bonn und Beul feiern wollen in dem Jahr 2028. Aber wir werden mehr Zeit brauchen, deswegen das Aussetzen in 2027. Und wenn alles so klappt, wie ich es gerade gesagt habe, dann würde 2028, 29 die Rheinaue aus bautechnischen Gründen gar nicht zur Verfügung stehen, damit sie eben 2029 für das 50-Jährige auch fertig wird. Und deswegen eben der Versuch, das Konzept in aller Ruhe mit allen, denen zu sprechen ist, ob das jetzt City Marketing oder wer auch immer ist, wir müssen Sponsoren suchen dafür. Das wird teurer, das in der Innenstadt zu machen. Es wird nicht ganz einfach, das in der Innenstadt zu machen. Und um das eben vernünftig machen zu können, nehmen wir uns die Zeit in 2027. Das muss auch mit der Politik besprochen sein. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Die Frage ist nur, wollen wir 2028 überhaupt einen reinen Flammen haben oder nicht?
Und, kurze Antwort, ja oder nein?
Ja, natürlich. Also ganz klar, die Veranstaltung gehört gerettet.
Herr Deus, ich bin ja überhaupt richtig froh, dass Sie überhaupt hier sind heute. Ich hatte Sie ja bereits, ich habe extra nochmal nachgeguckt, am 23. Januar in diesem Jahr zu einem Interview angefragt zu den Compliance-Vorwürfen damals um den Flugplatz Hangela. Warum haben Sie jede Interviewanfrage seitdem abgelehnt?
Weil es sich so gehört. Also wenn man als Oberbürgermeister selbst das schärfste Schwert greift, was man zur Verfügung hat, wenn man sich selber aus dem Verfahren rausnimmt und das Rechnungsprüfungsamt mit einer unabhängigen Prüfung beauftragt, dann ist es gut und richtig und notwendig, dass man selber gerade in der Öffentlichkeit einen Schritt zurück macht und den Prüfern nicht über die Medien verkündet, was sie denn als Ergebnis festzustellen hätten.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, Ihr Plan war einfach lange zu warten, dass man nicht mehr so intensiv drüber spricht und das Thema einfach auszusitzen, oder?
Das würde mir sehr schwer fallen, weil eigentlich möchte ich mich gerne Vorwürfen, die mir gemacht werden, stellen. Es ist so in der Natur der Sache, dass es mir sehr schwer fällt, zu Vorwürfen, die gemacht werden, zu schweigen. Aber das war genau meine Rolle in dieser Zeit. Das war genau meine Aufgabe und die ist mir nicht leicht gefallen.
Aber Sie hätten es ja durchaus auch erklären können. Sie haben ja durchaus auch im Stadtrat bestimmte Themen erklärt und unabhängig jetzt auch von den Inhalten des Rechnungsprüfungsberichtes. Also Sie hätten ja durchaus kommunikativ Stellung beziehen können.
Das habe ich auch ansatzweise getan. Also ich habe dem Stadtrat jede Frage beantwortet, ich habe den Medien jede Frage, die gekommen ist auch beantwortet.
Kurz und schriftlich.
Ja,
kurz. Sehr kurz und,
ja, das
und
ist
sehr
richtig.
Schriftlich, zum Teil auch sehr kryptisch.
Kryptisch weiß ich nicht. Wie gesagt, das Rechnungsprüfungsamt war eingeschaltet. Wir wussten, dass eine Kanzlei das Ganze zusätzlich noch überprüfen wird. Und jetzt mal ganz ehrlich, Herr Groß, ich kann nicht wissen, was in den Akten einer 8000 Mann starken Verwaltung drinsteht. Und jedes Wort, da kommt es dann ja wirklich auch zu Recht, verständlicherweise, auf die Goldwaage an. Ich hätte irgendeine Behauptung aufgestellt, das und das ist nie gesagt, das und das ist nie geschrieben worden. Und in den Akten wäre nachher etwas anderes aufgetaucht, was ich nicht wusste. Und um dann nicht als Lügner darzustellen oder jemand, der nicht weiß, wie seine Verwaltung handelt, war es klüger, zu diesem Zeitpunkt auch zu schweigen.
Kein Zweifel, dieses Thema hat den Start Ihrer Amtszeit dominiert. Es hat mindestens kommunikativ und in der Außenwirkung maximalen Schaden verursacht. Mal ganz selbstkritisch, was haben Sie persönlich falsch gemacht in dieser Zeit?
Also ich würde mir jetzt im Nachhinein wünschen, ich hätte zum Telefonhörer gegriffen und hätte aktiver eingegriffen, als ich es getan habe. Habe mir aber auch die Frage gestellt, warum das der Geschäftsführer der Stadtwerke nicht getan hat. Also wir hatten ein wirklich hervorragendes Verhältnis, so würden wir es, glaube ich, beide sehen. Wir haben uns regelmäßig gesehen und ausgetauscht, sind zusammen essen gegangen. Also insofern war da eigentlich die Welt soweit in Ordnung. Er hatte mich auch gefragt, er hätte andere Angebote, ob er bleiben solle in Bonn ein paar Tage vorher. Also ich habe ihm gesagt, bitte bleib in Bonn. Und ich dachte, die Welt sei in Ordnung und ich hätte mir niemals
Nachher, ja? Als es dieses Bild gab auf der Rathaustreppe oder schon vorher?
Nein, vorher.
Vor
der sogenannten Compliance-Affäre hatte er mich gefragt von wegen, ob er in Bonn bleiben solle oder nicht. Er hätte andere Angebote. Ich habe gesagt, bitte bleib in Bonn. Wir wollen doch Wärmewende, Energie. Wir haben so viele Themen gemeinsam und ich freue mich auf die gemeinsame Umsetzung. Und dann ist ein paar Tage später dieses Thema halt hochgekocht. Ich kann nicht verstehen, warum er nicht zum Telefonhörer gegriffen hat und ich wünschte mir im Nachhinein, ich hätte es früher getan.
In der Zwischenzeit ist jetzt wahnsinnig viel passiert. Sie haben es gesagt, Stadtwerke-Chef hat über diese Krise hingeschmissen. Ist das ein Verlust für Bonn eigentlich?
Es tut mir immer noch leid. Ich sag's ja, wir hatten ein gutes Verhältnis miteinander und ich bin über meinen Schatten gesprungen. Es war nicht einfach die letzten Monate. Es sah ja auch so aus, als ob nur auf Seiten der Stadtverwaltung irgendetwas falsch gemacht worden ist und bei den Stadtwerken alles sehr optimal gelaufen wäre. Das sehe ich anders. Ich möchte das auch gerne nochmal sagen. Also wenn wir als hundertprozentiger Eigentümer der Stadtwerke, die uns wirtschaftlich vertritt, wirtschaftliche Fragen stellen und diese Fragen nicht beantwortet werden, dann ist das nicht okay. Und nichtsdestotrotz tut mir das leid, wie das gelaufen ist.
Fehler von ihm? Also war das, sagt ja so, der Fisch stinkt vom Kopf?
Ich habe Leute, für die ich den Kopf mit hinhalte. Ich möchte da keine Schuldzuweisungen zu machen wollen. Es ist nicht alles optimal gelaufen. Die Kommunikation hat nicht gestimmt auf jeden Fall und im Ergebnis ist wirklich Schaden eingetreten und das hätte so nicht passieren sollen und dürfen.
Sind Sie heute froh, dass er weg ist?
Es tut mir immer noch leid, dass sich dieses Vertrauensverhältnis, was wir hatten, nicht dergemaßen ausgezahlt hat, dass wir es wieder haben aufnehmen können.
Aber das war gar nicht die Frage. Sind Sie froh, dass er weg ist?
Ich habe kein Verständnis dafür, dass er das Handtuch geworfen hat. Denn er hat ein eindeutiges Bekenntnis von mir bekommen, weiter zusammenarbeiten zu wollen. Und ich verstehe nicht, warum er dann wirklich gegangen ist.
Er hat mit die teuerste Kanzlei beauftragt, die man, glaube ich, haben kann in diesem Ding. In Köln eine renommierte Kanzlei. Wissen Sie inzwischen eigentlich, wie teuer dieses gesamte Compliance-Verfahren die Stadtwerke gekostet hat?
Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob der Aufsichtsrat der Stadtwerke vorhat, das noch aufzuklären. Mich würde es auch interessieren.
Experten haben von einer sechsstelligen Summe gesprochen. Wie gesagt, mehr Informationen haben wir auch nicht. Geld, was man an anderer Stelle gut gebrauchen hätte können, oder?
Was mich an der Sache stört, ist, dass das Grundstück am Flugplatz Hangler eigentlich dermaßen unwichtig ist, dass man sich die Frage stellen muss, ob es das alles wert gewesen ist.
Ja.
Also ob es sowohl das Einschalten dieser Kanzlei gebraucht hätte, ob man das die Verdachtsmomente nicht anders hätte ausräumen können, ob wenn die Kommunikation vernünftig aufgestellt worden wäre von beiden Seiten, das Ganze nicht vermeidbar gewesen wäre. Das ärgert mich auch, das muss ich ehrlich zugeben.
Ich will heute auch gar nicht so intensiv über das Thema Compliance sprechen. Ich will Ihnen dennoch eine Frage stellen, die aus meiner Sicht die zentrale Frage ist dieser ganzen Affäre. Nämlich, warum haben Sie und der CDU-Landrat sich so intensiv, wie Sie das gerade selber gesagt haben, für ein völlig unwichtiges Grundstücksgeschäft in Hangela eingebracht?
Habe ich gar nicht. Also, um das ganz klar zu sagen, habe ich nicht getan. Das ist auch das Ergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses, dass ich in das Organisatorische, in die Abwicklung überhaupt nicht einbezogen war. Ich habe nichts anderes gemacht.
Über Ihren Co-Dezernenten.
Ja, aber das ist ein himmelweiter Unterschied, der auch in den Medien so entstanden ist. Deswegen verstehe ich Ihre Frage. Nur habe ich gar nicht gemacht. Also ich habe nichts anderes gemacht, als meinen Leuten den Rücken zu stärken. Das ist auch Aufgabe eines Vorgesetzten. Also sowohl die Leiterin, die bei uns zuständig ist für die Beteiligungsverwaltung, die übrigens eine Volljuristin ist, eine hervorragende Volljuristin ist, als auch mein Co-Dezernent, haben mir von dem Sachverhalt berichtet und dass man sich weigert, uns Antworten auf wirtschaftlich mir sehr verständliche Fragen, ich bin selbst im Immobilienbereich groß geworden, dass man sich weigert, uns Antworten zu geben. Deswegen haben die von mir Rückendeckung bekommen. Aber das ist auch schon wirklich alles, was ich getan habe.
Naja, problematisch ist ja vor allem die Parteispende von Eberhard Penz, dem Univers-Chef, in diesem Zusammenhang. Er wäre der Nutznießer gewesen, wenn die Stadtwerke von ihrem Ankaufsrecht absehen, die das aber nicht wollten. Nur dann, wenn die das gemacht hätten, hätte Eberhard Penz dieses Grundstück kaufen können. So.
Herr Groß, Sie hätten es genauso kaufen können.
Aber,
ich kann das
genau.
Ich möchte gerne widersprechen. Ja? Das sehe ich anders.
Okay, gut. Im Interview hat Eberhard Penz mir ganz klar auch gesagt, dass er sich das auch nicht erklären konnte, warum so viele mächtige CDU-Größen sich für ihn eingesetzt haben. Das müsse ich Sie fragen. Und das tue ich damit. Gab es an dieser Stelle irgendeinen Zusammenhang?
Nein. Und ich habe es gerade schon beantwortet. Also ich habe nichts anderes getan, als der meines Erachtens fachlich sehr versierten Meinung meiner Fachverwaltung den Rücken zu stärken, dafür, dass Fragen aufgeklärt werden und eben zu drohen, wenn diese Fragen nicht geklärt werden, dann stimmen wir nicht zu. Das finde ich nach wie vor richtig.
Würden Sie diese Parteispende, die ist ja nicht an Sie persönlich, aber an den Bonner Kreisverband, Sie waren der Spitzenkandidat damals im Wahlkampf, von 30.000 Euro von ihm nochmal annehmen?
In der jetzigen Situation müsste ich mir das überlegen, nur es ist gar nicht die Frage gewesen, die ich zu beantworten hatte. Sie haben es richtig gesagt, es sind Parteispenden, die an Parteien geflossen sind. Es sind knapp 400 Spenderinnen und Spender gewesen, die mich im Wahlkampf unterstützt haben.
Gab es einen, der mehr gespendet hat?
Das weiß ich gar nicht. Also ganz ehrlich, also ich, das ist Sache, das wird verbucht beim Kreisverband, das wird dementsprechend gemeldet, was zu melden ist. Ich weiß es nicht.
Aus internen Kreisen heißt es, das ist schon die größte Spende gewesen. Aber nochmal die Frage, ist es schlau gewesen, das anzunehmen? Würden Sie es heute anders machen? Ich spiele Ihnen gerade mal was vor. Ich habe die gleiche Frage dem CDU-Landrat Sebastian Schuster gestellt. Würden Sie diese Spende annehmen?
Nein, natürlich nicht.
Weil das moralisch verwerflich
ist. Das ist verwerflich. Das ist gar kein Thema. Und es wäre wahrscheinlich geschickter gewesen bei der Konstellation. Dann wäre zum Beispiel, ich würde sofort erwarten von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier in der Kreisverwaltung oder auch bei den Beteiligungen des Rhein-Sieg-Kreises, dass man sich sofort für befangen erklärt und sich sofort aus dem Geschäft völlig zurückzieht. Da gibt es überhaupt keine Diskussion für mich.
Hat er recht?
Aus meiner Sicht nicht. Also ich bin mir sehr oft sehr einig mit dem Landrat Sebastian Schuster. Mir ist auch die Zusammenarbeit sehr wichtig und da tut sich gerade einiges sehr im positiven Bereich zwischen Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, was ich vorher anders gesehen habe. Aber da bin ich nicht mit ihm einer Meinung. Aus meiner Sicht gab es keinerlei Zusammenhang.
Wir wollen gar nicht mehr so viel zurückgucken, sondern eher nach vorne. Wie wollen Sie das durchaus verloren gegangene Vertrauen wiederherstellen?
Zu wem?
Zu den Bürgerinnen und Bürgern.
Nun, ich kann kaum etwas dagegen tun, dass manche Menschen unterstellen, dass irgendwelche Zusammenhänge hier in den Köpfen existiert hätten. Dagegen kann ich relativ wenig tun. Und da gäbe es viele weitere Beispiele für. Also demnächst werde ich vorschlagen mit der Verwaltung, dass die Taxifahrer die ÖPNV-Spuren benutzen dürfen. Und ich bin mir sehr sicher, dass jeder Taxifahrer in Bonn mich gewählt hat. Ich tue es aber nicht deswegen, sondern ich glaube, dass es richtig ist, dass die Taxifahrer die ÖPNV-Spuren nutzen können. Oder ein anderes Beispiel. Wenn Sie die jungen Menschen in Bonn fragen, was ihnen in Bonn fehlt bei Einkaufsmöglichkeiten, kommen bestimmte Namen, die ich jetzt nicht nennen soll. Was ist denn jetzt, wenn es mir gelingen würde, dass irgendein schönes Unternehmen, ein schönes Einkaufserlebnis, was für die Jugend wichtig ist, nach Bonn kommt? Wo gehen die hin? Die gehen in einen Leerstand. Was ist denn, wenn, ich weiß nicht in welchen Leerstand, aber wenn derjenige, der den Leerstand hatte und dann eine gute Vermietung hatte, mich vielleicht im Wahlkampf unterstützt hat, habe ich es deswegen getan? Also ich gebe diese Frage wirklich mal zurück. Soll ich denn meine Arbeit komplett einstellen in Angst davor, dass man mir unterstellen könnte, ich würde es nur tun, weil? Nein, also ich habe schon ein paar andere Dinge, die mich antreiben. Ich möchte Bonn in eine Zukunft führen, in eine bessere Zukunft führen. Und vor allem möchte ich nicht, dass in Bonn die Probleme, die wir haben, und die sind vielfältig, und ich hoffe, wir kommen noch darauf, darüber zu sprechen, dass die weiter ausgesessen werden. Über Jahre und Jahrzehnte sind die Probleme dieser Stadt ausgesessen worden, das heißt, und das ist vorbei.
Das heißt, ich verstehe Sie richtig, dass Sie den Satz unterschreiben würden, lasst mich doch endlich diese Stadt gestalten.
Nein. Also erstens gestaltet der Oberbürgermeister die Stadt nicht alleine. Ich habe einen Stadtrat und ich achte die politischen Mehrheitsverhältnisse. Das heißt, es wird nicht schwierig. Ich muss überzeugen. Ich möchte mit der Verwaltung Vorschläge machen, in Alternativen denken und für eine Mehrheit werben, damit die Dinge, die ich im Kopf habe, sich auch umsetzen lassen. Ja, aber ich mache es nicht alleine. Gestalten.
Also das haben Sie im Wahlkampf immer gesagt,
oder? Selbstverständlich. Deswegen kommen auch diese Vorschläge von mir, und die zu erzeugen ist meine Aufgabe in einer 8000 Mann, Frau starken Stadtverwaltung, jetzt Vorschläge auf den Tisch zu bringen, wie wir es bei den Bonner Bühnen gemacht haben, wie die Bürgerinnen und Bürger es für die Bonner Bäder erwarten dürfen, für die Haushaltssituationen, für vieles mehr oder zu reinen Flammen.
Fühlen Sie sich von den Medien ungerecht behandelt in den letzten Monaten?
Ach, das gehört zum Job dazu. Also ich verstehe erstmal, es ist ein großes Fund unserer Demokratie, dass wir selbstständige Medien haben. Es ist deren Aufgabe, kritisch nachzufragen. Und wenn ein gewisser Anschein entstanden ist, habe ich auch verstanden und verstehe und respektiere selbstverständlich, dass es da mal ein bisschen härter zugeht. Dazu bin ich politische Auseinandersetzungen gewöhnt. Aber ich gebe zu, ich hatte gehofft, dass nach einem sehr harten Wahlkampf es ein bisschen ruhiger werden würde in der persönlichen Auseinandersetzung. Ich hätte gehofft, dass wir uns etwas sachlicher auseinandersetzen, und das habe ich schon ein Stück in den letzten Monaten habe ich das ein bisschen vermisst. Da hat manches also
fühlen Sie sich ungerecht oder unfair behandelt?
Sagen wir so, es stand, manche Schlagzeile bestand aus Dingen, wo derjenige, der sie geschrieben hatte, wusste, dass sie so nicht ganz richtig sind, und das hat ein bisschen getroffen, aber es gehört zum Geschäft dazu, und sich jetzt missverstanden fühlen, wenn ich ein Politiker wäre, der sich immer missverstanden fühlt. Ich kämpfe lieber darum, dass man mich versteht, und jetzt darf ich ja auch wieder mehr reden.
Naja, Sie sagen das jetzt so cool, aber so cool war es eben nicht. Also Sie waren schon extrem dünnhäutig, unter anderem auch in der Ratssitzung. Da haben Sie einen Reporter des Generalanzeigers persönlich attackiert und ihm im Grunde tendenziöse Berichterstattung vorgeworfen. Glauben Sie das? Also glauben Sie das wirklich, dass es Journalisten gibt, gerade jetzt bei unserer Bonner Lokalzeitung, die Ihnen bewusst schaden wollen?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die vergaloppieren sich vielleicht auch mal auf dem einen oder anderen Weg. Ich glaube nicht, dass das ein bewusstes Schadenwollen ist. Und wenn Sie mich ansprechen auf die Dünnhäutigkeit, klar. Also wenn Sie jeden Tag Januar, Februar vor Tausende von Menschen treten, auf Bühnen treten und denen gegenübertreten müssen, auch im Karneval beispielsweise, und Sie haben so welche Schlagzeilen, wie ich sie lesen musste, dann ist das nicht leicht. Und wenn Sie das als inhaltlich nicht gerechtfertigt ansehen, dann ist es umso schwerer.
Aber war das ein Fehler, jetzt den Lokalchef in der Ratssitzung anzugehen?
Weiß ich nicht. Ob ich das nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das stand ja in einem direkten Zusammenhang. Denn man hat ganz bewusst in der Ratssitzung politischerseits versucht zu erzeugen, dass ich jemand das Wort entziehe, was ich nach 3 Warnungen dann auch gemacht habe, weil es der Geschäftsordnung so entspricht. Und mir war klar, dass das die nächste Schlagzeile wird, wurde sie ja dann auch. Und das habe ich gesehen, und deswegen habe ich dieses Problem direkt angesprochen. Ich bin jemand, der Probleme, die er sieht, gerne direkt anspricht. Ob ich das in der Form so noch mal machen würde, weiß ich nicht.
Gäbe es einen Grund, sich dafür zu entschuldigen?
Nö, sehe ich eigentlich nicht. Aber wir können gerne mal gemeinsam Kaffee trinken gehen, dann können wir uns gegenseitig mal sagen, was uns an der Berichterstattung oder am Umgang nicht gefallen hat. Dazu bin ich gerne bereit.
Ihr Parteifreund Stefan Eisel hat einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift „Das Generalanzeiger-Problem". Er verteidigt sie dort massiv, sagt, dass sie seit ihrem Amtsantritt vom GA nur attackiert worden seien. Es sei eine Kampagne gegen sie. Sehen Sie das auch so?
Die Häufung der Sachverhalte, die der Generalanzeiger meint, mir vorwerfen zu müssen, ist schon eine besondere. 100 Tage Schonfrist hat es auch nicht gegeben. Das waren vielleicht 2-3 Wochen Schonfrist, die es gegeben hatte. Ob ich von der Kampagne sprechen würde, weiß ich nicht.
Naja, wenn ich Sie frage, ist es aus Ihrer Sicht eine Kampagne? Ja oder nein?
Nein. Es ist keine Kampagne, weil damit würde ich ja unterstellen, dass jemand bewusst mir als Oberbürgermeister schaden will oder einen persönlichen Rachefeldzug machen würde. Und das glaube ich nicht. Also das würde ich dem Generalanzeiger niemals unterstellen.
Es gibt so wahnsinnig viele Baustellen im wahrsten Sinne des Wortes, unter anderem die Bonner Oper. Maximal 5 Jahre soll der Kasten noch halten. Wie sieht die Zukunft der Bonner Bühnen aus? Darüber wird gesprochen. Es gibt mehrere Varianten, die vorgestellt worden sind. Sie haben sich sehr stark dafür gemacht, dass die Oper und Schauspiel nach Beul ziehen.
Ja.
Hat da der Beuler Jung in Ihnen gesprochen oder war der Vorstoß mit allen Entscheidern abgestimmt?
Also der Beuler Jung wurde über die Pläne der Stadtverwaltung, die ja über Monate gereift sind, also die Vorlage zu den Bonner Bühnen, ich habe es jetzt nicht auswendig, ob das 250 oder 300 Seiten sind mit etlichen Gutachten, die dahinter stecken, das ist über Monate und über Jahre ist das gereift und durch die Fachverwaltung bearbeitet worden, mit den Intendanten besprochen worden und so weiter. Mich hat das, worauf es hinausläuft, erreicht, gefühlt 14 Tage nach Amtsantritt bin ich davon in Kenntnis gesetzt worden. Und als man mir sagte, von wegen alles nach Beul, habe ich als ersten Satz gesagt, Frau Löcherbach, die Pressesprecherin war damals dabei, der erste Satz, den ich gesagt habe, war, das kostet mich einen Job, wenn ich die
weil
Oper nach Beul,
nach Beul ziehen wollen.
Genau, also weil diese Unterstellung, die ja auch in den Medien durchaus genährt worden ist, nur hatte das nichts mit mir zu tun, genauso wie, dass die Bonner Stadtverwaltung jetzt aus dem Stadthaus umzieht nach Ramersdorf, ist auch alles unter Katja Dörner passiert, die Entscheidung, die da getroffen worden ist. Also insofern ist da nichts dran. Nein, aber Sie haben gefragt, warum ich mich dahinter gestellt habe. Das kann ich auch gerne beantworten. Weil man es geschafft hat, mich davon zu überzeugen, dass das die einzige Lösung ist, die die Qualität unserer Kulturlandschaft retten kann, dass das eine Lösung ist, die zwar auch im Haushalt bisher nicht abgebildet ist, also bei allen Haushaltsproblemen, die die Stadt Bonn hat, kommt das noch obendrauf, als aber die kostengünstigste ist, die die Qualität der Kultur dabei erhält und die Zukunftslösung in Beul bedeuten würde, dass wir sehr gute Chancen haben, an Fördermittel ranzukommen, an die wir nicht rankommen würden, wenn die Oper im jetzigen Bestand saniert würde oder am jetzigen Standort neu gebaut würde.
Wir kommen zu diesen Zahlen und Details auch gleich noch. Ich habe aber gefragt, ob dieser Vorstoß, den Sie, Klammer auf, mal wieder gemacht haben, nämlich den Wunsch nach Beul zu gehen, mit der Bonner Kulturszene abgesprochen hatten. Also war das so?
Also noch einmal, ich gar nicht, weil ich wurde darüber informiert, 14 Tage nach meinem Amtsantritt. Und was man mir von Anfang an gesagt hat, ist, dass das Konzept, was vorgelegt wird, mit allen Intendanzen besprochen wäre und deren Zustimmung haben würde. Wenn Sie mich jetzt darauf ansprechen als nächstes, dass das in den Medien auch ein bisschen anders zu lesen war, das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Aber mir wurde von Anfang an signalisiert, dass die Intendanzen alle drei einbezogen waren in die Ausarbeitung dieser Pläne und diesen auch zugestimmt haben.
Ja, es hat natürlich schon ordentlich rumort in dieser Kulturszene, so sehr, dass sich die Intendanten gemeinsam fast schon genötigt gesehen haben, einen gemeinsamen Brief zu veröffentlichen. In dem stand jetzt nicht wirklich viel Spannendes drin, aber Quintessenz war eben dann doch, dass man sagt, also kommunikativ war das vor allem von Ihrer Seite aus ein Desaster. Würden Sie das jetzt mit ein bisschen Abstand auch so sehen?
Ich kann mich nur wiederholen. Mir hat man geschildert, dass die Pläne im Detail miteinander abgestimmt
gewesen wären. Ja, aber Sie sind doch jetzt der Oberbürgermeister. Ja. Sie müssen doch Akzente setzen. Sie müssen doch Ihre Position
habe
in die Waagschale
werfen. Habe ich getan.
Und wenn Sie jetzt wüssten, sagen wir, Beul wäre nicht das Richtige, würden Sie es doch hoffentlich auch
so
kommunizieren, oder nicht?
Selbstverständlich. Also ich habe mich, Sie haben ja eben gefragt, angefangen zu fragen, ob ich mich hinter die Pläne gestellt habe und warum ich das getan habe.
Ja, aber Sie sagen dann immer so, ja, das war aber doch alles vorher schon so eingetütet, so sinngemäß, ich mache die Hände hoch, ich konnte da gar nichts dafür.
Nein. Es war vorher eingetütet, es ist nicht von mir initiiert gewesen. Die Entscheidung Beul ist vorher entstanden. Klare Aussage. Genauso klare Aussage, ich habe mich hinter diese Pläne gestellt. Und das tue ich aus guten Gründen, aus denen, die ich eben schon genannt habe, sowohl, dass diese Lösung wie alle Lösungen nicht im Haushalt sind, aber ich das für möglich halte, diese Lösung abzubilden, weil ich glaube, dass die Kultur in ihrer Gänze, in ihrer Breite so erhalten werden kann. Und jetzt kommt das, was Sie fragen, Ihre persönliche Note, Herr Deus. Ich habe erst zugestimmt, eine Pressekonferenz zu machen, nachdem die Möglichkeiten, die sich für Bad Godesberg und für das Grundstück an der Kennedy-Brücke ergeben, etwas näher ausgearbeitet worden sind, als das vorher der Fall gewesen ist. Denn wir können Bad Godesberg, weiß Gott, nicht zumuten, jetzt auch noch das Schauspiel zu schließen, wenn wir dafür keine vernünftige alternative Lösung haben.
Aber Sie haben natürlich durch Ihre Kommunikation vor allem eines losgetreten, nämlich eine Standortfrage.
Klar.
Und bei allem Respekt, aus meiner Sicht müsste doch die Finanzierungsfrage erst einmal im Vordergrund stehen, bevor man über die Standortfrage spricht, zumal das ja wirklich zwingend zusammenhängt. Wie viel können wir uns denn leisten? Können wir uns das überhaupt leisten? Sie haben es gerade gesagt, es ist im Haushalt nicht mal abgebildet. Die Variante, die Sie gut finden, kostet 440 Millionen, die andere, die teuerste, 735 Millionen. Soll das Geld herkommen?
Der Unterschied sind erstmal, das stellen Sie richtig dar, ungefähr 300 Millionen Unterschied zwischen diesen beiden Varianten, die Sie jetzt dargestellt haben, sind insgesamt ja 5 Varianten. Das Geld ist im Haushalt nicht da, es muss irgendwo herkommen. Ich wiederhole mich da gerne, ich halte es für sehr realistisch, für wenn die Politik unserem Vorschlag folgen sollte, dass wir an erhebliche Fördermittel des Landes, vielleicht auch des Bundes herankommen könnten. Stichwort Stadtbauentwicklung, Stadtentwicklungsplanung. Da hatten wir auch schon mal, Sie erinnern sich vielleicht, Herr Groß, dass wir schon mal ein Kulturquartier geplant haben, um das Pantheon drumherum, dass die Politik schon mal an einem Busbahnhof in Beul beschlossen hatte, dann ist 5 Jahre nichts daran geschehen.
Erfolglos, genau.
Ja, weil die politischen Verhältnisse hatten sich geändert und in den letzten 5 Jahren hat niemand weitergearbeitet am Busbahnhof in Beul, am Kulturquartier in Beul und jetzt kommt da neue Bewegung rein. Was ich aber sagen will, schon damals für das Kulturquartier an dieser Stelle sind Minister hier gewesen von Bundes- und Landesebene verschiedener Parteien und haben durchaus in Aussicht gestellt, dass wir hier an Fördermittel kommen können. Und deswegen halte ich diese Lösung für die realistischste von denen, die genannt worden sind.
Das heißt, wenn keine Fördergelder kommen in einer gewissen Höhe, findet das gar nicht statt?
Dann wüsste ich im Moment nicht, wie wir das im Haushalt abbilden sollen.
5 Jahre, die Uhr tickt, ne? Also 5 Jahre ist
vollkommen
das Gebäude,
richtig.
Ansonsten, weiß nicht, fällt es zusammen. Wie viel, frag Sie mal ganz konkret, Sie haben ja eine Haushaltsübersicht logischerweise. Wie viel darf denn aus Ihrer Sicht ein Neubau oder eine Sanierung, jetzt mal ganz egal, ob Umzug oder Standort oder gleiche Stelle, kosten? Wie viel Millionen? 200? 500? Eine Milliarde?
Das sind Fragen, die natürlich immer gern gestellt werden und sie sind natürlich genauso wenig zu beantworten wie, wer hätte Ihnen beantwortet, dass die Beethovenhalle, als wir sie beschlossen haben, 60 Millionen kostet und nachher sind es 225 Millionen gewesen.
Ja gut, das ist das nächste Desaster, dass offensichtlich die Stadt Bonn nicht gut bauen kann.
Na, was ist in Köln passiert mit der Oper? Wo liegen wir da? Bei 1,2 Milliarden, glaube ich.
Ja, aber die Frage ist doch einfach. Sie rechnen jetzt Fördergelder ein und trotzdem wird ja ein Betrag übrig bleiben. Wie viel können wir uns leisten? 200 Millionen? 500?
Wenn Sie nur danach gehen würden, von wegen, wie viel können wir uns leisten und wenn Sie das dann noch in Konsequenz auch in Konkurrenz setzen zu Schulsanierungen, die wir vornehmen müssen, Bäderdiskussionen und anderen, wenn wir das in direkten Vergleich setzen, dann müsste man sagen, wir können es uns nicht leisten.
Und wieso sagen Sie es nicht?
Weil ich der Meinung bin, dass die Kulturlandschaft, die wir in Bonn haben, qualitativ es verdient hat, dass wir einen Versuch starten, sie zu retten und zwar in der Qualität, wie wir sie haben. Und dafür haben wir einen Vorschlag gemacht, den ich für realisierbar halte, wenn wir eben auch auf Fördermittel von Bund und Land zugreifen können.
Natürlich bleibt ein Sockelbetrag übrig, den wir uns offensichtlich nicht leisten können.
Es gibt einen großen Unterschied im städtischen Haushalt zwischen konsumtiven und investiven Mitteln. Wir schaffen ja auch Werte damit, also Werte, die nachher auch in der Bilanz stehen. Also das wird nicht verbraucht, das Geld. Insofern sind investive Maßnahmen etwas anderes als konsumtive Maßnahmen. Wenn wir das dann eben noch mit vielen Fördermitteln unterlegt bekämen, wenn wir vielleicht auch Gegeneinnahmen
aber
haben.
Das ist mir zu kryptisch. Also jetzt, klar, Sie werden sich jetzt nicht auf eine Millionenzahl festlegen, aber Sie müssen doch ein Gefühl dafür haben, wie viel Volumen wir uns überhaupt leisten können. Weil danach richtet sich jetzt aus meiner Logik her doch die Standortfrage. Damit wären doch Standortfragen, die offensichtlich nicht so förderbereit wären, über 734 Millionen offensichtlich eh schon raus.
Herr Groß, ich weiß jetzt 6 Monate im Amt, wie viel wir sparen müssten zu den Ist-Ausgaben, die wir haben. Ich weiß so ungefähr, was wir machen müssten, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen. Genehmigungsfähig bedeutet, wir verzehren immer noch unser Eigenkapital. Also von ausgeglichenem Haushalt ist keine Rede. Also ich wüsste, wie viel wir ungefähr einsparen müssen zu den Ist-Ausgaben, das kann ich Ihnen sagen. Wenn allerdings keine Investition, dann müsste meine Antwort ja sein, es ist keine Investition in dieser Stadt mehr möglich. Das heißt, es wird keine Seilbahn, es wird keine
Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Schultoiletten saniere oder ob ich für 734 Millionen irgendwie ein neues Opernhaus, wo wir beide wissen, dass die Stadt, weil sie nicht so gut mit Großbaustellen umgehen kann, wahrscheinlich bei 900 Millionen landet.
Nun, investiv oder rein finanzpolitisch ist es kein Unterschied. Dass wir natürlich inhaltlich einen Unterschied machen müssen, ist uns die Kultur mehr wert, ist uns das Schwimmen mehr wert, sind uns unsere Kinder mehr wert? Das ist eine andere Frage.
Und wie ist da Ihr Ranking?
Für mich stehen erstmal Kinder und die Zukunft unserer Kinder ganz weit oben. Das heißt also absolut.
Kultur nicht so sehr.
Nein. Sie haben gefragt, was ganz oben steht. Da ist die Antwort Kinder, Jugend und Familie. Dazu gehört genauso Wohnraum zu schaffen wie Schulen und Kitas zu sanieren. Dazu gehören aber auch dann die Sportstätten und es ist mir auch wichtig, dass Kinder Kultur kennenlernen. Denn das ist ein Wert für die Zukunft, der eben auch ganz wichtig ist für die weitere Entwicklung.
Sind Sie eigentlich ein Opernfan?
Ich selbst gehe relativ selten in die Oper, aber ich nutze das vielfältige Kulturangebot. Also ich gehe mal ins Schauspiel, ich gehe mal in die Oper, ich gucke gerne ein Musical. Ich gehe auch gerne mal zu einem Konzert. Also insofern.
Also aber kein Opernfan?
kein ausgewiesener Opernfan, sodass ich keine Vorstellung verpassen würde, bin ich nicht, nein.
Das heißt, für Sie wäre es auch völlig okay, 25 Kilometer weiterzufahren zur Oper nach Köln? Die haben ja ein schickes Haus.
Ich suche jetzt schon, wenn ich einen Künstler sehen will, so wie wahrscheinlich die meisten Menschen, aus, wo ich hinfahre und wo ich mir diese Künstler angucke. Ich bin in der glücklichen Lage. Das können aber nicht alle Menschen und da an die müssen wir auch denken.
Ich sage jetzt schon mal eine verschwurbelte Antwort voraus, weil Sie genauso wie ich wissen, dass ein ehemaliger Oberbürgermeister sich mit der Frage verbrannt hat. Aber wäre es nicht verzichtbar, ein eigenes Opernhaus zu haben und man würde das Opernhaus in Köln nutzen? Also in New York oder London lachen die darüber, ne, über 25 Kilometer Entfernung.
Also es ist richtig, dass die Kilometerzahl nicht besonders groß ist und ich habe heute in Ihr Studio länger gebraucht, als wenn ich nach Köln gefahren wäre und unter dem Gesichtspunkt kann ich diese Frage durchaus verstehen und ich sage Ihnen, ich betrachte mit Sorge, welche Diskussionen wir vielleicht auch dieser Stadt noch bekommen werden, weil ich es eigentlich als hohen Wert gesehen habe, dass es gelungen ist, die Kultur und Sport, den Dissens, der vor einigen Jahren diese Stadt sehr dominiert hat, dass man den aufgelöst hat und ich halte das auch für richtig. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass wir wichtige Zukunftsprojekte dieser Stadt, ob wir sie nun jetzt im Moment, heute im Haushalt abbilden können oder finanzieren können oder nicht, dass die weitergetrieben werden. Das ist übrigens ein Riesenfehler, der in Nordrhein-Westfalen jahrzehntelang gemacht
wurde. Ich habe ja eine verschwurbelte Antwort vorhergesagt. Ne? Ja. Ich habe eine gefragt, also ist das denkbar für Sie, wirklich persönlich, jetzt als Oberbürgermeister, Verantwortlicher dieser Stadt, zu sagen, wir brauchen ehrlicherweise ein solches Haus in Bonn nicht, wir können auch nach Köln fahren, weil wir es uns einfach nicht leisten können.
Aber Sie fragen ja zu Recht nach meiner Position als Oberbürgermeister. Ja. So, wenn Sie mich als Privatperson fragen, dann könnte ich persönlich, weil ich andere Prioritäten habe, auf eine Oper verzichten. Ich weiß aber, dass das für sehr viele Menschen dieser Stadt ganz anders ist. Ich trage Verantwortung für das Gesamtbild dieser Stadt und ich möchte, dass wir das kulturelle Angebot, was wir haben, erhalten bekommen. Und es ist meine Aufgabe, dafür einen Vorschlag zu machen. Den habe ich vorgelegt.
Also als Oberbürgermeister sagen Sie, nein, wir müssen die Bonner Oper erhalten, koste es im Grunde, was es wolle?
Nein, das sage ich genau nicht, weil dann müssten wir uns ja nicht darüber unterhalten, ob ich den 430 Millionen Vorschlag oder den 730 Millionen Euro Vorschlag mache.
Sie können aber nicht sagen, wie viel möglich ist. Sie sagen einfach nicht, wo ist die Grenze. Sie sagen das nicht.
Also wenn es
und das, finde ich, ist da draußen kaum zu verstehen.
Doch, ich habe Ihnen gesagt, wenn Sie es rein auf die Frage definieren, von wegen, was können wir uns leisten, ja, dann ist kein Schwimmbad, keine Kultureinrichtung, kein Schulneubau in
Opernstation. Ich frage, wie viel Operninvestition in diesem Ranking, was Sie selber aufgestellt haben, können wir uns leisten?
Wir reden nochmal, Sie haben eine verschwurbelte Antwort vorhergesagt und Sie haben natürlich recht damit, weil ich Ihnen die Summe nicht nennen kann. Also es sind Fachleute, die über Monate und Jahre Gutachten entwickeln, die sich besser damit auskennen als ich und die haben mal gesagt, die Beethovenhalle kostet 60 Millionen. Und es wurden 230 Millionen gerundet.
Das ist ja immer noch eingeklammert, ja.
Genau. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig, was Zahlen angeht. Aus meiner Erfahrung. Ich weiß, dass jede Zahl, die ich jetzt nennen würde, falsch wäre.
Naja, also, ja. Sie können nicht vorhersagen, was es am Ende kostet. Absolut d'accord. Gar keine Frage. Da würden Sie sich auf dünnes Eis begeben. Aber Sie können doch sagen, wir können uns eine Summe von 1 Milliarde Euro beispielsweise in dieser Stadt definitiv für die Kultur nicht leisten.
Herr Groß, das werden Sie sagen können. Ich habe einen Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlag kostet wahrscheinlich 430 Millionen Euro, wenn es denn so ist. Und ich halte diesen für vertretbar.
Den können wir uns leisten.
Weil ich glaube, dass wir ihn, wenn Fördermittel umgesetzt werden können, dass wir uns dann leisten können.
Ein anderes Großprojekt, an dem Sie ebenfalls festhalten, Seilbahn, Sie haben es angesprochen, 66 Millionen aus dem Jahr 2019, glaube ich, ist das eine vorsichtige Schätzung gewesen. Die können wir uns aber auch leisten nach wie vor.
Ja, weil Sie wissen, dass wahrscheinlich so ungefähr 90% vom Land finanziert werden. Das Problem der Seilbahn ist nicht, dass wir die Seilbahn in den Betrieb bekommen, sondern nachher der Betrieb, der Unterhalt der Seilbahn, der uns jährlich so ungefähr 5 Millionen Euro kosten wird. Und diese 5 Millionen, die in den ÖPNV eingebunden werden sollen, erhöhen das Defizit der Stadtwerke, wenn es nicht gegenkompensiert wird. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Das will ich ganz klar so sagen. Die Defizitentwicklung im Bereich des ÖPNV, also von Bus und Bahn, der Stadtwerke Bonn, übrigens spannend im Zusammenhang bei dem, worüber wir eben gesprochen haben, greift man ein oder greift man nicht ein. Wir hatten als der letzte Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Gilles hieß in dieser Stadt, hatten wir einen Defizitausgleich von 0 Euro. Wir liegen jetzt ungefähr bei 40 Millionen. Und in meinem letzten Gespräch, was ich mit Olaf Hermes hatte, war die Prognose, dass wir uns Richtung 100 Millionen jährliches Defizit entwickeln. Und diese 100 Millionen Defizit zahlt die Bonnerin, der Bonner obendrauf auf die Haushaltssituation, die wir haben. Und deswegen, das ist für mich auch der Grund, warum wir in die wirtschaftlichen Unternehmen, die Beteiligung, die Töchter unserer Stadt eingreifen müssen, weil wir es in der Gesamtschau sehen müssen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Bonn zahlen die Rechnung am Schluss.
Also Startschuss für die Seilbahn in Ihrer Amtszeit kommt nicht mehr. Höre ich da heraus.
Relativ deutlich. Sie haben ja gerne kryptische Antworten.
Ich habe gerne konkrete Antworten.
Ich werde in diesem Amt nicht so alt werden, dass ich das wahrscheinlich erlebe.
Den Startschuss. Nicht mal den Startschuss. Nicht mal den Start des Projektes. Okay, ist ja eine Aussage.
Ich befürchte, dass das so sein wird, ja.
Der Stadtkämmerer hat ja zuletzt immer wieder betont, wir sind in einer finanziellen Lage, die angespannt ist wie nie. Das heißt, wir müssen uns, wir reden jetzt die ganze Zeit immer nur von Ausgaben in Hunderten von Millionen Größen. Über das Sparen wird komischerweise nicht viel gesprochen.
Ja, das war schon immer so. Das ist nicht neu.
Aber Sie wollten es doch anders machen. Sie wollten noch ein besserer Oberbürgermeister werden. Ja? Wo wird denn gespart?
Es wird erstmal etwas ganz anders gemacht, was Sie noch nicht kennengelernt haben. Genauso wenig wie ich in den letzten 30 Jahren. Wir machen zwei Dinge gravierend anders. Das erste ist, wir haben die Haushaltseinbringung verschoben auf Ende des Jahres. Das sollte vor der Sommerpause erfolgen. Warum? Weil wir vor der Haushaltseinbringung ein Projekt gestartet haben, das heißt Aufgabenkritik. Übrigens einer meiner 12 Punkte, hieß da nur ein bisschen anders. Wir drehen jeden Stein in Bonn um und zwar freiwillige und pflichtige Leistungen, auch die pflichtigen Leistungen, ob wir sie uns noch leisten können, von wem sie erfüllt werden können, wie sie wirtschaftlicher
Ja, aber nur vom Umdrehen des Steins ist ja noch nichts passiert. Klar. Sie müssen ja auch mal eine Entscheidung treffen,
wo abgebaut wird. Und werden dann auch Vorschläge machen, genauso wie bei der Bonner Bühnenentwicklung, welche Aufgaben auf die verzichtet werden kann. Also es wird daraus aus dem Projekt Aufgabenkritik.
Wird auch auf Personal verzichtet?
Wird eine Liste rauskommen, welche Aufgabe wir überhaupt noch machen, wer welche Aufgabe erledigt, wie sie wirtschaftlicher erledigt werden kann und auf welche Aufgaben wir verzichten. Und danach setzt darauf dann die Wirtschaftsplanung auf, die Finanzplanung auf. Und jetzt kommt der zweite, das ist noch nicht gemacht worden so in Bonn. Alle Dezernate haben das als Hausaufgabe bis zu der Sommerpause. Und nach der Sommerpause kommt dann eine Haushaltsplanung, wie es sie noch nie gegeben hat in Bonn, und zwar mit dem Zero-Based-Budgeting-Ansatz, den der Kämmerer Michael Fark und ich gemeinsam vereinbart haben. Das heißt, um es ganz plastisch zu machen, bisher hat Haushaltsplanung in Bonn wie folgt funktioniert. Die Kultur, ich nenne eine Summe, bekommt 100 Millionen, im nächsten Jahr 102, dann 105, dann 107, dann 110, immer Inflation drauf. Also den Sockel nehmen und was draufschlagen. Ist nicht mehr. Wir schaffen das ab. 0 Euro. Jeder Haushaltsansatz Zero-Based geht auf null und muss von Anfang an neu begründet werden.
Aber es geht nicht zurück. Das höre ich da. Da ist noch nichts gespart. Ist ja alles erstmal bei. Also wenn Sie nicht, Sie argumentieren gerade, dass nichts draufkommt. Ja, schön. Es geht ja darum, einzusparen. Sie wollen 500 Millionen im Falle für eine neue Oper ausgeben.
Nein, das heißt erstmal, dass ich jede Zahl im Haushalt erstmal nicht glaube und neu begründen lasse.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber wo wollen Sie einsparen? Sie sind 6 Monate im Amt. Sie haben auch immer kritisiert, dass Oberbürgermeisterin Katja Dörner massive Stellen Zuwächse zu verzeichnen hatte. Wo ist da beispielsweise ein Abbau in dieser riesengroßen Verwaltung?
Auch der wird kommen. Das gehört zu dem Konzept natürlich dazu. Also wir wissen, das wissen auch Sie, dass wir in den nächsten 7-8 Jahren ungefähr 40% des Personals durch Altersabgänge verlieren werden. Sie wissen wie ich, wie miserabel die Digitalisierung aus meiner Sicht zumindest in der Verwaltung im Moment ist. Also papierloses Büro, da bin ich noch nicht angekommen, hat man mir schon in den 90er Jahren versprochen. Und wenn wir diese beiden Dinge zusammenpacken, und das gehört in diese Aufgabenkritik mit rein, dann wird es uns möglich werden, den Personalabbau, der eben nicht durch Entlassung von Menschen passiert, keine Unruhe in die Verwaltung will ich gerade tragen, dass dieser Personalabbau, der stattfindet, gepaart mit einer Digitalisierungsoffensive uns hoffentlich zu schnelleren Prozessen, zu mehr Bürgerservice führt bei weniger Personal. Und auf diesem Weg sind wir parallel.
Okay, dann mal wieder konkret. Wir sind aktuell bei 8.000 Köpfen. Ende Ihrer Amtszeit sind wir bei wie viel?
Sie versuchen es immer.
Ja, weil gerne. Sie müssen auch irgendwann mal Farbe bekennen und konkret sein an dieser Stelle.
Was ist denn unkonkret?
Naja, unkonkret ist mir, dass Sie die ganze Zeit davon reden, irgendwelche Steine umdrehen zu wollen, aber nicht konkret sagen können, wie viele Stellen beispielsweise Sie, und das wäre mal konkret, Sie weniger haben am Ende Ihrer Amtszeit als zu Beginn Ihrer Amtszeit. Das ist doch genau das, was Sie bei Katja Dörner kritisiert haben. Und selber können Sie die Zahl aber nicht nennen.
Herr Groß, ich bin 6 Monate im Amt und es gibt keine Untersuchung, die bisher das veranlasst hat, zu untersuchen, wovon wir beide jetzt gerade sprechen. Deswegen kann ich den Weg aufzeigen, aber Ihnen die Zahl noch nicht nennen. An dieser Zahl werden Sie mich in einem Jahr, in 2 und in 3 Jahren messen. Und ich zähle grundsätzlich nur Dinge auf, an denen ich mich auch gerne messen lasse, wo ich auch bereit bin, mich mit zu vergleichen.
Aber eine Zielvorgabe wollen Sie erstmal nicht geben.
Es muss massiv im Personal eingespart werden.
Aber wie massiv sagen Sie denn
das? Das meine ich
mit
Herr Groß, Sie erinnern sich bestimmt an unsere Gespräche, die wir im Wahlkampf geführt haben. auch da, und da wäre es ja für mich sehr einfach gewesen. Katja Dörner saß mir hier gegenüber in ihrem Büro, hier bei Ihnen im Studio. Und Sie haben uns beiden die gleiche Frage gestellt. Und da wäre es ja für mich als Opposition sehr leicht gewesen zu sagen, bei mir sind es 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, noch mehr als bei... Habe ich nicht getan. Habe ich im Wahlkampf nicht getan.
Es muss ja vor dem Wahlkampf wie nach dem Wahlkampf seriös sein, das ist ja so. Aber, genau. Aber ich nehme das so hin, ich weiß nur von einer Stelle, die ist dazugekommen. Das ist die von dem Dienst,
raten.
Ihr Dienstfahrer.
Ach wirklich, ja.
Ja,
ja gut. Das.
Gibt es bei den 8000 Leuten keinen, der ein Auto fahren kann? Oder müssen Sie jemanden neu ausschreiben?
Wir haben intern gesucht, wir haben extern gesucht. Wir haben jetzt jemand gefunden, da bin ich auch sehr froh drüber. Das hat 6 Monate gedauert. Also es hat 3 Monate gedauert, um ein Bündnis hinzubekommen. Es hat 4,5 Monate gedauert, bis ich 2 Sekretärinnen hatte. Es hat 6 Monate gedauert, bis ich einen Fahrer hatte. Das Auto ist für mich ein Arbeitsmittel. Und bei den Terminen, die ich mache, arbeite ich auf der Rückbank und lese mir die Dinge durch. Abgesehen davon sollte manches Telefonat, was ich führe, der Taxi Fahrer oder wer auch immer nicht mitbekommen.
Ich glaube, das hat glaube ich, jeder Verständnis dafür.
Nervt ja, das ja, weiß ich nicht.
Herr absolut. Also ich glaube, also ich kann dafür sagen, ich habe absolutes Verständnis dafür. Sie arbeiten wirklich viel und müssen hinten im Auto telefonieren und arbeiten. Das ist völlig in Ordnung aus meiner Sicht, dass Sie einen Dienstwagen haben und dass Sie auch einen Fahrer haben. Frage ist ja, muss man den sozusagen neu in die Stadt holen oder gibt es nicht irgendwo einen, der ein Auto fahren kann?
Ich sag nochmal, es ist extern und intern gesucht worden. Es hat ein normales
Intern hat man aber nichts gefunden, oder?
Intern hat man niemand gefunden, der bereit war für das, was gezahlt worden ist, diese Stelle zu übernehmen, ja.
Da hat man lieber eine neue geschaffen, ja? Das ist wirtschaftlich?
Die Stelle ist nicht neu geschaffen worden, meines Wissens, sondern es ist eine vorhandene Stelle genommen worden dafür, aber die Person ist neu, das ist richtig.
Nerven Sie eigentlich so Diskussionen? Das sind ja so, Symboldiskussionen, glaube ich.
Aber ich finde die Fragen durchaus verständlich, ja. Und in Zeiten, wenn ich sage, ich habe wenig Chance, der beliebteste OB zu werden, weil es bei mir halt sparen und konkret wird. Und wenn jeder Oberbürgermeister Ihnen gerne sagen würde, hier von wegen, wir bauen die Oper mit einem Stararchitekten neu am Rheinufer aus. Das würde ich Ihnen gerne sagen. Das kann ich Ihnen aber nicht sagen. Und wenn man dann über einen Fahrer, über einen Dienstwagen, über so welche Dinge spricht oder über die Kaffeemaschine, dass das kritisch hinterfragt wird, finde ich voll und ganz verständlich.
Sie berichten wöchentlich auf Ihrem Insta-Kanal, was Sie alles erlebt haben. Das haben Sie im Wahlkampf auch schon gemacht, erfolgreich durchaus. Warum jetzt ein neuer Kanal unter dem Titel OB Bonn?
Ganz einfach, weil ich, seit ich Oberbürgermeister geworden bin, jeden Tag hunderte von Nachrichten über TikTok, Facebook, Instagram, über die Messenger-Dienste und so weiter bekomme. Sie landen alle auf meinen privaten Kanälen. Hinter meinen privaten Kanälen steckt jetzt kein Team mehr wie im Wahlkampf. Und es ist nicht Aufgabe von städtischen Mitarbeitern, das wäre Zweckentfremdung von Staatsgeldern, wenn ich die dafür benutzen würde, auf meinen privaten Kanälen tätig zu sein. Was ich also versuchen muss, lassen Sie mich kurz erklären, ich muss versuchen, die Kommunikation, dieses Bedürfnis mit Kommunikation mit mir zu verlagern, von den privaten Kanälen auf dienstliche Kanäle. Und diesen Weg, den wir da gefunden haben, nur mal so, by the way, ist 6 Monate erarbeitet worden vom Presseamt, vom Rechtsamt, vom Rechnungsprüfungsamt und von der Vergabestelle. Daraufhin ist das vorgeschlagen worden, was wir jetzt gemacht haben.
Gibt es diesen Kanal, Sie wollen die Kommunikation verstärken, haben aber die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Das ist ja so witzig, oder? Wie passt das denn zusammen?
Das passt nicht zusammen, ist doch ganz klar. Also wir haben aber angefangen, wir haben gesagt, also die Ungeduld des Oberbürgermeisters nach 6 Monaten ist so groß geworden, dass wir gesagt haben, auch wenn wir noch kein Personal gefunden haben, ist wieder die Frage, können wir intern Personal verschieben, brauchen wir zusätzliches Personal, wie viel kostet das denn überhaupt? Sammeln wir jetzt erstmal Erfahrungen. Wir gehen online, die Kanäle waren geschaffen, sie sind übrigens nicht von irgendeiner Agentur geschaffen worden, sondern selbstverständlich von der Stadt Bonn eingerichtet worden.
Aber Sie haben eine Agentur beauftragt, richtig? Für 60.000 Euro, ist das korrekt?
Nö, ist auch nicht richtig.
Sondern?
Die Zahl ist...
Also städtisches Geld soll angeblich für diese ja doch durchaus persönliche Außendarstellung eingebracht worden sein.
Dieses Geld soll dafür ausgegeben werden, dass die Kommunikation der Stadt Bonn mit ihren Bürgerinnen und Bürgern und das Informationsbedürfnis der Menschen dieser Stadt anders befriedigt wird, als das bisher geschehen ist. Zu Ihrer konkreten Frage, damit Sie darauf auch eine Antwort haben, wir nehmen eine externe Agentur, die Videos dreht. Das ist deren Aufgabe.
Mit der Sie schon viele Jahre zusammenarbeiten.
Das ist richtig. Das stimmt.
Die ist ohne Ausschreibung einfach, hat die den Zuschlag gekriegt.
Ich wiederhole mich. Der Weg, der hier beschritten worden ist, ist mit der Vergabestelle, mit dem Rechtsamt, mit dem Rechnungsprüfungsamt und mit dem Presseamt so abgestimmt worden. Ich habe mich in das Verfahren nicht eingemischt, aber es ist durchaus ein Vertrauensverhältnis vorhanden und entstanden in der Zusammenarbeit. Das ist so. Für mich ist das auch, und ich glaube, das kann man auch so sehen, eine sehr künstlerische Leistung, also sich auf den einzustellen, mit dem umzugehen.
Die 60.000 städtisches Geld wert im
Jahr. Ich wiederhole das noch einmal. Die 60.000 bestätige ich Ihnen nicht. Es ist ja schön,
Wie viel sind es denn?
Auch das kann ich Ihnen nicht beantworten, weil spitz abgerechnet wird.
Vielleicht sogar mehr?
Ganz sicher nicht, weil die 60.000, da kommt sie her, irgendwann mal als Obergrenze in den Akten festgelegt worden sind, als wir überlegt haben, ob es kostengünstiger für die Stadt wäre, pauschal abzurechnen, also 5.000 Euro im Monat beispielsweise, dann wären sie genau bei dieser Summe, die hier genannt worden ist. Und als wir dann gemerkt haben, dass es sehr unterschiedlich ist, in welchen Zeiträumen viel oder wenig berichtet wird, beispielsweise, Sie haben eben die Compliance-Zeit angesprochen, wo 2 Monate fast nichts gemacht worden ist, dann gibt es Urlaubszeiträume, es gibt Monate, in denen mehr anfällt und weniger. Wir haben uns kurzum entschieden, spitz abzurechnen. Und insofern sind die 60.000 eine fiktive Rechengröße, die ja in den Medien gerne zur Schlagzeile gemacht worden ist.
Und auch hier nochmal die Frage, hätte es keinen gegeben in dieser 8000 Mann starken Verwaltung, der ihr Handy hält, damit sie einen Instagram-Auftritt hinkriegen? Ich meine, sie haben doch sogar eine Kommunikationsabteilung, da muss es doch jemand geben, der sich mit Instagram auskennt.
Also wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es 1,5 Mitarbeiter, die sich mit Social Media im Bereich des Presseamtes beschäftigen.
Und ja, da wenn können sie ja umschichten, das würden ja alle verstehen.
Ja, aber also Herr Groß, ich weiß nicht, ob wir ein Alter haben oder nicht, aber zumindest werden Sie nachvollziehen können, dass in meiner Jugend noch Briefe geschrieben wurden, dann irgendwann E-Mails und Sie wissen, dass heute die Kommunikation über Social Media läuft.
Ja, aber haben Sie keinen Mitarbeiter unter 30 im ganzen Stadthaus?
Es reicht nicht, unter 30 zu sein, um qualitativ geeignet dafür zu sein, sich in Social Media Kompetenz und Kommunikation damit auseinanderzusetzen. Ist das jetzt ein Hasskommentar, der zu löschen ist oder den man stehen lässt? Ist das ein Kommentar, auf den man antwortet? Wen braucht man, um antworten zu können? An wen geht die Frage? Denn noch einmal, der Oberbürgermeister ist in den Vorgängen dieser Stadt nicht so tief drin, dass er nicht den gesamten Verwaltungsapparat brauchen würde, um manche Fragen zu beantworten. Und bei Themen, über die wir beispielsweise eben gesprochen haben, Bonner Bühnen oder Bäderlandschaft oder Rhein in Flammen, gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Stadtverwaltung. Die Stadt spricht aber immer mit einer Stimme. Das heißt, derjenige, der antwortet, der braucht sehr viel Vertrauen, Erfahrung, Kompetenz, nicht nur im Umgang mit Social Media, sondern eben auch mit den Inhalten und auch mit der Sensibilität, wie man im politischen Geschäft und in unserer heutigen Welt mit Informationen umgeht.
Hätten Sie sich das Oberbürgermeistersein einfacher vorgestellt?
Also ich wusste sachlich, inhaltlich genau, worauf ich mich eingelassen habe, auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, dass der Haushalt so viel geschönt worden ist, der letzte Haushalt. Ich wusste, wie ernst vom Prinzip die Haushaltssituation ist. Ich wusste, welche Themen aufkommen und ich kannte ja den Anspruch an mich selbst, meine eigene Einstellung, dass ich nicht bereit bin, diese Probleme weiter auszusitzen und dass das deswegen unglaublich viel Sprengstoff bietet. Keine Sorge, Herr Groß, es wird nicht langweilig für Sie. Also so wie die schwierige Diskussion...
Das war es tatsächlich nicht in den letzten 6 Monaten, kann ich Ihnen sagen.
Das wird es auch nicht werden, das kann ich mir nicht vormachen, das will ich Ihnen nicht vormachen. Denn nach den Bonner Böden kommen als nächste Diskussion die Bonner Bäder und es wird so weitergehen. Wir haben extrem schwierige Entscheidungen vor uns und es heißt, dass wir den Gürtel ein Stück enger schnallen müssen und trotzdem Bonn in eine Zukunftsvision führen müssen. Und wie wir das hinbekommen, also besser werden, aber mit weniger Mitteln, das ist die Aufgabe, die ich versuchen werde, die nächsten 4,5 Jahre mindestens nach vorne zu treiben.
Wollen Sie oder ich der Kölner Agentur kurz Bescheid sagen, dass sie ein Insta-Posting macht, um auf unser Vier-Ohren-Gespräch hinzuweisen?
Also da ich zu dem, was ich gesagt habe, immer stehe, können wir das gerne machen. Aber wenn es keine Kosten für die Stadt auslöst, dann machen Sie es doch gerne groß.
Das mache ich gerne. Ich bedanke mich wirklich sehr, dass Sie sich gestellt haben. Gerne. Und wünsche mir einfach, dass Sie die nächsten 4 Monate nicht wieder abtauchen. Abgemacht?
Das kann ich nur dann Ihnen zusagen. Also erstens, ich bin immer sehr gerne mit Ihnen im Austausch. Ich schätze auch durchaus die harten Fragen. Ich antworte sehr gerne. Ich fühle mich viel wohler, wenn ich auf kritische Fragen antworten kann. Aber würde es nochmal eine Situation geben, wo ich als Oberbürgermeister gegen meinen eigenen Bereich das Rechnungsprüfungsamt als unabhängige Stelle einschalte, würde ich wieder still werden, weil das eben meine Funktion, meine Rolle dann sein muss.
Dann strengen Sie sich bitte an, dass das nicht nochmal passiert.
Das werde ich ganz sicher tun.
In diesem Sinne, herzlichen Dank für das Gespräch, Oberbürgermeister Guido Deus.
Sehr gerne.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.